Gedanken.
Der bildende Künstler und Filmemacher Friedemann Derschmidt über die Möglichkeit eines Dialoges zwischen Nachfahren von Opfern, Tätern und Mitläufern der NS-Zeit.
Für mich hat sich immer die Frage gestellt, welche Funktion haben Erinnerungen, wozu überhaupt erinnern?
Diese Frage erforscht Friedemann Derschmidt in seinen Dokumentarfilmen und Ausstellungen. Er beschäftigt sich mit erzählten Erinnerungen, dem Transformieren von Erzählung zu Geschichte und hat dazu mehrere künstlerische Formate entwickelt. In seinem Buch »Sag du es deinem Kinde – Nationalsozialismus in der eigenen Familie« stellt er die Frage, wie der Geist des Vergangenen nachwirkt und wie die NS-Ideologie über Generationen in der Familie weitergetragen wird. Bewusst oder unbewusst. Und weil, wie er sagt, das reine Wissen ums Faktische nicht weiterbringt, versucht Friedemann Derschmidt, Möglichkeiten und Methoden zu schaffen, mit den politischen Verstrickungen seiner eigenen Familie in der NS-Zeit einen Umgang zu finden.
Im Grunde war ich immer sehr, sehr stolz auf meine erweiterte Großfamilie. Ich war was Besonderes, auch in der Volksschule. Ich habe sagen können, ich habe 74 Cousins und Cousinen. Echte, richtige. Wer konnte das vorweisen? Und davon ist jetzt nur die Hälfte von der Familie, mit der ich mich dann im Buch beschäftigt habe. Aber das war was Spezielles. Und wir sind immer gefahren von Salzburg nach Oberösterreich zu großen Familienfesten. Und wir sind gefahren dann nach Wien zu anderen Familienfesten der anderen Familie. Und das war so auch ein Reichtum, in diesem Kollektiv zu sein. Eine Sache, die auffällig war, dass es in jedem Haushalt der Familie meiner Großmutter gab es einen und denselben großen Stammbaum. Und auffällig in diesem Stammbaum war, dass sämtliche Personen, die dort abgebildet waren, einmal von vorne fotografiert worden, einmal im Profil und einmal im Halbprofil. Man kennt es von alten Verbrecherkarteien. Das war schon auffällig, selbst für einen damals, ich rede jetzt von 8, 9 Jahren, wie ich alt war. Und ich bin eines Tages einmal vor diesem Stammbaum meiner Großmutter gestanden. Und da war noch was auffällig, nämlich sie hatte einen Zwillingsbruder und das war der Einzige, der hatte nur ein Foto. Und ich habe dann natürlich als Kind gefragt, du, das ist doch unfair, warum? Die anderen haben alle 3 Fotos und der hat nur 1. Und meine Großmutter hat sehr offen gesagt, ja du, weißt du, diese Fotos waren schon da, aber die haben wir dann abgenommen, weil auf diesen Fotos hatte er SS-Uniform an. Jetzt war mir damals, ich hatte keine Ahnung, was SS ist, ich hatte wenig Ahnung vom Krieg, aber ich habe gewusst, also ich kenne den nicht, ihren Zwillingsbruder, im Gegensatz zu all ihren anderen. Na, eine war gestorben, meine Schwester, aber alle anderen kannte ich. Das waren einfach meine Großonkel und meine Großtanten. Und warum kenne ich den nicht? Kam als Antwort, ja, der ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Er ist im Krieg erschossen worden und dann war eine Minute Pause. Und nach dieser Minute Pause hat sie gesagt, und es war wahrscheinlich besser so. Was denkt sich ein kleines Kind, wenn die Großmutter sagt, es war besser, dass mein Zwillingsbruder nicht aus dem Krieg gekommen ist? Und das waren so Momente, die ich jetzt in der Rückblende bezeichne, ich die als Bildstörungen. Und da hat es immer wieder welche gegeben. Aber es ist tatsächlich so, dass auf allen Stammbäumen genau diese beiden Fotos gefehlt haben. Die mindestens 9 oder 10 existieren, da fehlen immer diese 2 Fotos. Nur lustigerweise bei dem meiner Großmutter ist ein Foto wieder ergänzt worden und ich vermute, dass das nach diesem Begebnis war. Die hat dann ein anderes Foto dort reingeklebt, aber nur bei ihrem. Ich wollte nur zur Sprache und zur Erzählung was sagen, weil genau diese Formulierung mit dem Erschossenwerden hat eine meiner Tanten, eine Tochter dieser Großmutter, ist zu mir gekommen und gesagt, die hat sicher nie gesagt, er ist erschossen worden. Und ich habe dann gesagt, oh ja, also für mich als Kind im Krieg schießen Leute aufeinander, wenn einer tot umfällt, ist er erschossen worden. Und wir haben dann lange gebraucht, herauszufinden, was sie stört. Und für sie ist natürlich der Sprachlogik des Krieges, das ist älter als der Nationalsozialismus, heißt erschossen werden, natürlich unehrenhaft exekutiert werden. Für mich als Kind in meiner Naivität, man schießt aufeinander, dann ist man erschossen. Und ich habe dann gesagt, tja, aber da siehst du schon, wie stark Sprache und Erzählung manipuliert. Weil man wird ja nicht erschossen, man fällt zum Beispiel, ist gefallen. Es ist im Prinzip also die Übertünchung oder die Verschönerung einer unendlich grauslichen Geschichte.
Das Kind bei dir, du bist gefeiert worden, der in einem schwachen Menschen wohnt, hat Gott. Wir glauben an Gott in der Dreieinigkeit. Von Thank you.
mein Buch, das hat den Titel »Sag du es deinem Kinde? Nationalsozialismus in der eigenen Familie«. Das sehr Lustige ist, dass es in der Haggadah, also im Jüdischen, zu Pesach gibt es genau diesen Satz, sag du es deinem Kinde, daran habe ich aber gar nicht gedacht, sondern ich habe mich bezogen auf ein Sexualaufklärungsbuch aus der Nazizeit, das ich im Fundus meiner Großmutter gefunden habe. Das hatte den Titel, sag du es deinem Kinde. Ich habe das ganz passend gefunden, weil mit den eigenen Kindern über Sex reden ist etwas schambehaftet, man weiß nicht, wie man es ansprechen soll. Und ich habe mir gedacht, Nationalsozialismus in der eigenen Familie hat da sehr viele ähnliche Komponenten. Mein Buch ist im Prinzip eine ursprünglich gedachte Zwischenbestandsaufnahme. Mittlerweile sage ich, das Projekt hat sich massiv erweitert. Also es geht immer weniger um diese konkrete Familie, sondern es geht im Prinzip um Familiennarrative darüber hinaus. Es geht auch darum, sich verschiedene Narrative anzuschauen und die zueinander zu stellen und zu schauen, was passiert da. Also warum erzählen die einen ihre Geschichte so, die anderen ihre Geschichte so. Das hat sehr viel mit einer Agenda zu tun. Das kann Eifersucht zwischen Geschwistern sein. Also es kann sehr private Gründe haben, das kann aber auch sehr politische Gründe haben. Und das interessiert mich zusehends immer mehr. Man kann das auch noch breiter spannen. Da wird es dann klar, warum diese synoptischen Geschichten, also die man sich synoptisch zueinander anschaut, auch politisch relevant sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich bin Mitglied des tschechisch-österreichischen Dialogforums und es gibt eine Gruppe von Historikern, die sich seit Jahren bemühen, ein gemeinsames Geschichtsbuch für die Schulen in Tschechien und in Österreich zu erstellen. Die beißen immer wieder auf Granit. Warum? Es handelt sich zwar um dieselbe Geschichte, also von der Monarchie bis hin zur Zweiter Weltkrieg, Nazizeit, bis hin zur Vertreibung von Deutschen im Rahmen der Benesch-Dekrete. Die Geschichte ist dieselbe, aber die Geschichten, die die beiden Gruppen, also jetzt in dem Fall die Tschechen, die Österreicher, darüber erzählen, die differieren also ganz eklatant. Und das ist was man heute rundum beobachten kann. Es gibt immer wieder Gruppen, die jeweils ihre Version einer, die Dinge, die passiert sind, sind dieselben. Die Interpretation und die Sichtweise darauf ist sehr unterschiedlich. Und da kann man ein bisschen erahnen, welches politische Potenzial auch in dieser Grundlagenarbeit steckt, sich das einmal anzuschauen und zu schauen, was passiert, vom Individuellen ausgehend ins Kollektiv. Thank you. Die Frage ist, wozu erzähle ich Erinnerungen? Wir sind soziale Wesen, wir sind auch darauf gekommen, dass es unter Umständen von Vorteil sein kann, nicht jede schmerzvolle Erfahrung selber zu machen, sondern eben auch von anderen zu lernen, die sagen, du pass auf, geh dort nicht hin, da ist ein Sumpf, da versinkst du. Hat ja auch eine sinnvolle, überlebenssichernde Funktion. Zweite Funktion, die dabei ist, ist natürlich auch die des In-Erinnerung-Bleibens. In seinem Buch Der Tod in der Kulturtheorie beschreibt der Jan Assmann das ganz gut, dass der Spinoza gekommen ist und dann aufgeräumt hat mit der Vorstellung, dass alle großen Religionen an die Unsterblichkeit der Seele glauben. Weil wenn man den hebräischen Urtext hernimmt, da gibt es keine Seele und da gibt es eigentlich auch kein Leben nach dem Tod. Das ist ganz im Gegensatz zu den alten Ägyptern, wo die unsterbliche Seele in die Ewigkeit, sondern das wird ersetzt dadurch, dass man, so wie der Vater Abraham stirbt, umringt von seinen Kindern, man lebt weiter in seinen Kindern und Kindeskindern. Und erst da wird dann die Erzählung und die Biografie wichtiger. Ich muss die Erinnerung an den Großvater, an die Großmutter, beginnt Geschichte eigentlich. Plötzlich wird Geschichte relevant. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es geht eigentlich um die Überwindung des Todes auch ein bisschen mit Erinnerung.
Mein liebes Kind, ist man noch jung? Tut alles doppelt weh. Es tobt das Herz in wüden Schmerz. Man glaubt, dass man vergeht. Doch wenn man nicht, was öder wird, mischt der Verstand sich drein. Ist noch so schwer, man warnt nicht mehr. Auf einmal sieht man sein, du sollst um Vergangenes nicht warnen, und es ist es doch meistens nicht wert. Es gibt Stunden, in denen wir mahnen, unser Dasein sei völlig zerstört. Doch man sieht dann in späteren Tagen, dass das alles nur halb so arg ist. Nichts bleibt vom Glück, als wäre ein kleiner Schmerz zurück. Und Erinnerung, die bitter und süß. Ein Kind, das seine Mutter straft, glaubt gleich, die Welt bricht zaum. Ein Spielzeug, das zerbrochen ist, uns oft die Freude nahm. Pass auf, die erste Lieb tut meistens weh. Man weint oft bitterlich. Ja, das Leben ist kein Paradies, nur eines tröstet dich. Du sollst um Vergangenes nicht warnen, das ist es doch meistens nicht wert.
Es gibt Stunden, in denen wir mahnen, unser Dasein sei völlig zerstört. Doch man sieht dann in späteren Tagen, dass das alles nur halb so arg ist. Nix bleibt vom Glück, als wir ein kleiner Schmerz zurück. Und Erinnerung, die bitter und süß.
Was ist Aufarbeitung? Natürlich gibt es einen Wissensstand, einen Historikerwissensstand. Es gibt sozusagen eine kleine Gruppe von Historikern, Soziologen, politischen Menschen. Aber die Historikerin Margret Reiter, die in meinem Buch ein Kapitel geschrieben hat, unterscheidet also zwischen dem Lexikon und dem Familienalbum. Und sie sagt, dieses Wissen, das wir offiziell haben, oder das historische Wissen der Gesellschaft, das vergleicht sie mit dem Lexikon. Und dieses Lexikon stimmt aber sehr oft nicht überein mit dem Familienalbum, das in den Familien zu Hause ist, wo dann sehr viel Emotion dran hängt. Und wie gehe ich jetzt mit dieser Differenz um? Vom Kopf her wissen wir, was gewesen ist im Nationalsozialismus. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, die Nationalsozialisten waren immer andere. Es waren nie die eigenen Leute. Und wenn man schon zugesteht, dass man irgendwie selber Nationalsozialist, dann war man einer von den guten Nationalsozialisten. Und das ist schon mal allein also eine Konstruktion, die sehr spannend ist. Was ist ein guter Nationalsozialist und was ist ein schlechter? Das ist im Prinzip eine kognitive Dissonanz. Und das ist mir eine ganz wichtige Geschichte, ein wichtiges Anliegen, dass das reine Wissen ums Faktische hilft uns nichts weiter. Und das Problem ist auch in der Aufarbeitung, und das habe ich festgestellt, auch mit vielen Leuten in meiner Familie, es ist in einer Abstraktion zu den realen Opfern. Also viele Leute diskutieren und beschäftigen, ich habe viele Leute kennengelernt, auch in Reaktion auf meine Buchpräsentationen, die zu mir gekommen sind, denen das wirklich ein schweres Anliegen ist, die da wirklich kämpfen. Aber das funktioniert vollkommen unter Ausblendung der Opfer. Da gibt es keinen Dialog. Man begegnet oft Opfern gar nicht. Also keine Ahnung, wo ich da unterwegs war, in Wolfsburg, in Kärnten und so. Wenn mir die Opfer dort begegnet sind im Rahmen meiner Buchpräsentationen, dann waren die immer noch störend. Es hat in Klagenfurt im Musilhaus hat dann jemand aufgezeigt und hat angefangen, die Geschichte seiner slowenischen Familie zu erzählen. Und das war dann plötzlich so ein betretenes Schweigen. Aber nicht, weil die Leute nicht theoretisch auf der Seite der Opfer, also das war jetzt nicht irgendwie die Revanchistenabteilung, sondern das waren Wohlmeinende, aber das Opfer stört.
Soster mare el mui. Ande poski na ele banka dui, na ele banka dui. Pale romia mare, ci mai hoha ven, ci mai drabare, nu mai bushma cen. E chavora mare ando disco pen, tai ponak manen, tai ponak manen. Romia pucere pe zuralo, zuralo, zuralo. Malogato padel maro cocalo. Pale romia mare, ci mai hoha ven, ci mai drabare, nu mai bușmacen. E chavora mare ando disco pen, tai ponac manen, tai ponac manen.
Sperezke, mi sperezke, mare-l mui. I vendei a mai cigari, ando mui.
Pale romia mare, ci mai hoca ven, ci mai drabare, nu mai busmacen. E c'a vora mare, ando disco pen, tai ponac manen, tai ponac manen.
Sie hören Gedanken des Künstlers und Filmemachers Friedemann Derschmidt über Familiengeschichte als schweres Erbe und die Suche nach Möglichkeiten, mit diesem Vermächtnis einen Umgang zu finden.
Mit 20, 21, da war ich schon ein sehr politisierter junger Kunststudent und da haben 1992 plötzlich war das erste Mal, dass Neonazis in Rostock-Lichtenhagen ein Asylantenheim angezündet haben, unter dem tosenden Beifall der Bevölkerung. Und da hat mich meine Großtante, die jüngste Schwester meiner Großmutter, angerufen und sie war völlig entsetzt, fast panisch. Sie möchte jetzt über diese Zeit reden. Sie hat das Gefühl, da kommt jetzt was wieder. Und ich bin dann bei ihr am Vierkanthof in Gunskirchen eine Woche lang gesessen und wir haben 17 Stunden mit einem professionellen Tatrekorder aufgenommen, wobei dazu sagen muss, der Tatrekorder war professionell, ich beileibe noch nicht, wofür ich aber mittlerweile dankbar bin, weil ich habe ihrem Narrativ sehr wenig entgegengesetzt, das heißt, ich habe im Prinzip ein ungebrochenes Erzählstück meiner Großtante, so wie sie es erzählen wollte, ohne von mir in irgendeiner Weise unterbrochen oder umgelenkt worden zu sein. Und das war dann so ein erstes wirklich konstitutives Dokument. Da hat sie mir auch was angetan, weil sie hat mich damit schlagartig zum Chronisten der Familie in meiner Generation gemacht. Und ich bin dann sogar in die Nationalbibliothek gegangen, habe gewisse Sachen auch recherchiert und habe seitdem immer wieder gesammelt. Das ist dann einfach weitergegangen, hat mich nicht mehr losgelassen. Aber bis 2010 habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt, was das werden soll. Und 2010... Und am Freitagnachmittag, weiß ich noch genau, ist mir irgendwie so wirklich, es ist mir eingefallen, wie ich das Problem angehen kann. Und so habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ja mit dieser Erbschaft nicht allein. Und da gibt es noch ungefähr, damals habe ich geschätzt, 200 Nachfahren meines Urgroßvaters, die eigentlich genau das gleiche Erbe haben. Warum soll ich die draußen lassen? Ich meine, ich würde es mit denen gemeinsam schultern, das war so die erste Fantasie. Und dann habe ich eine Webseite gemacht, das muss man sich vorstellen wie ein selbstprogrammiertes Facebook, wo ich zulassen kann, die User mit Namen und Passwort. Und ich habe von Anfang an auch geschrieben, also da kommen auch Professionelle von außen, die uns dabei helfen. Und wir machen da jetzt sozusagen eine Sammelstation für Erinnerungsgeschichten, Dokumente, Fotos und so weiter. Das war völlig geschlossen, also war nur wer mit Passwort drin war, konnte zu diesen Informationen und außen war dann als Aufhänger. Und das gebe ich schon zu, das war eine Provokation, weil ich bin, je länger ich mich beschäftigt habe, drauf gekommen, dass so der ideologische Mastermind, auch dieses Großfamiliengefühl, Gefühls oder Sippen-Idee, dass da das Mastermind eigentlich mein Urgroßvater, der Dr. Heinrich Reichel war. Der war ein großer Idealist, sage ich jetzt einmal. Und ich habe dann begonnen mit der Provokation. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Dr. Heinrich Reichel, Eugeniker, damaliger Sprachgebrauch, Rassenhygieniker, sein ganz persönliches Vererbungsexperiment gestartet. Schließlich hat er 9 Kinder, 36 Enkelkinder und über 80 Urenkel. Sind wir das Ergebnis eines genetischen Experiments? Wenn dem so ist, dann sollten wir schleunigst im Sinne des Wissenschaftlers Dr. Reichel beginnen, das zu evaluieren. Innerhalb von einem Tag hat jeder Betroffene von dem Projekt gewusst. Und es waren natürlich starke Reaktionen. Das ging bis zu Klacksdrohungen, aber es gab auch durchaus einige, die ganz euphorisch gesagt haben, endlich reden wir drüber. Und dann ist das losgegangen. Also 2 Jahren, also kann ich sagen, und da war ich sehr stolz drauf, waren über 90 Mitglieder der Familie dort zumindest registriert und sind auch immer wieder eingestiegen, um zu lesen. Geschrieben haben wenige. Das Projekt ist gegangen, also als Webseitenprojekt, 2-3 Jahre. Ich bin dann erst draufgekommen, dass mein Urgroßvater, der ja auch nicht nur Lehrveranstaltungen gehalten hat, sondern auch als Volksbildner im Vorgänger von hier, also in der RAWAG, 1930 Reden gehalten hat über die Vererbungslehre. Die gibt es gedruckt, damals ist das nicht aufgezeichnet worden. Man kann nachlesen, also was seine Idee war von Volksgesundheit, von Rassenhygiene. Und da sind durchaus erschreckende Sachen drin, die zu diskutieren auch nicht einfach waren. Und ich habe das aber auch schon auf dieser ersten Seite damals geschrieben. Ich gehe davon aus, dass das also ein schmerzhafter Prozess sein wird, weil zumindest die Kinder dieses Dr. Reichels und seiner beiden Brüder waren fast ausnahmslos im Nationalsozialismus engagiert, auf sehr unterschiedlichen Positionen, aber das ging bis zu SS-Offizieren und SA-Offizieren und politischen Funktionären. Ich habe prophezeit, dass das ein sehr schmerzhafter Prozess wird, der es dann auch geworden ist.
So lang ein Fahr, der ländisch Herz schlägt unter deinem Hemde. Besudle nicht,
das eignen es,
besudle lieber Fremde.
Die Beschäftigung mit den vielen Erzählungen meiner umfangreichen Verwandtschaft hat mich schon als Jugendlicher verstehen lassen, dass es nicht eine Geschichte gibt, sondern im Prinzip mindestens pro Person eine Geschichte, die erzählt wird. Also es gibt nicht das Familiennarrativ, sondern es gibt eine Summe von Geschichten, die sich teilweise decken und teilweise aber auch auseinanderlaufen. Man könnte eigentlich so eine Art fast Geschichtenstammbaum machen, also wie sich die Geschichten, also so wie bei der Stillen Post, verändern, je nachdem in welcher Gruppe der Familie sie sich weiter fortpflanzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Gruppen. Das gilt für Schicksalsgemeinschaften, also Leute, die ähnliche Erfahrungen haben, wo dann so Cluster von Geschichten entstehen, die aber dann doch immer wieder differieren. Und das hat mich begonnen zu interessieren und ich habe angefangen, Leute zu interviewen und die Geschichten zueinander zu stellen. Und ich bin dann auf ein Buch gestoßen vom Sally Perel, Ich war Hitler, Junge Salomon. Und die Geschichte von Sally Berell ist eine faszinierende, weil völlig außergewöhnliche Lebensgeschichte. Sally Berell ist im Jahr 1925 in Deutschland geboren, in der Nähe von Braunschweig, und ist dort aufgewachsen, die ersten 10 Jahre als deutsches Kind in einer deutschen Stadt, aber einer jüdischen Familie, also der Vater war Rabbiner. 1935 ist die Familie nach Polen gegangen. Sally Berell hat Polnisch gelernt, ist 4 Jahre in Polen in die Schule gegangen. Dann war Überfall der Deutschen auf Polen. Die Eltern waren so schlau und haben dem ältesten Sohn, der damals schon 30 Jahre alt war, gesagt, du nimmst jetzt die anderen Kinder und gehst mit ihnen auf die russisch besetzte Seite Polens. Das ist ihnen gelungen. Dort ist der Sally, der damals 14 war, dem älteren Bruder weggenommen worden. Ja, jedenfalls kam er in ein Waisenhaus in Grodno in Weißrussland und hat dort dann 2 Jahre in russischer Sprache gelebt. Dann war der Überfall auf die Sowjetunion. Das ganze Waisenhaus, die sind alle 400 Kilometer davon gelaufen. Er findet sich wieder im Kessel von Minsk, wo die Wehrmacht dann tausende Leute umstellt hat und identifiziert. Alle Juden und alle Kommunisten sofort erschossen. Also er steht in einer langen Schlange und hinten im Wald hört er die Gewehrsalben. Er hat gewusst, sein Leben dauert nur mehr 5 Minuten, weil er beides war, Kommunist und Jude. In dem Moment, wo er drankommt und der Wehrmachtssoldat ihn fragt, sagt er, war der Bruch, weil sein Vater hat immer gesagt, vergiss nicht, wer du bist. Und seine Mutter hat gesagt, Sally, du sollst leben. Und plötzlich muss er sich entscheiden zwischen Mutter und Vater. Und er entscheidet sich für die Mutter und sagt, aber ich bin doch kein Jude, ich bin Volksdeutscher. Und es wird ihm geglaubt, ich behaupte wiederum wegen der Sprache, weil niemand in Weißrussland ein deutsches Braunschweig gesprochen hat. Man hat ihn rausgenommen, ohne zu schauen, ob er beschnitten ist. Man hat ihn in eine Wehrmachtsuniform gesteckt. Er war 1 Jahr Soldat, also praktisch Maskottchen der Panzertruppe, als Übersetzer für Russisch, das er ja perfekt konnte. Und dann hat ihm der Kommandeur der Truppe angeboten, ihn zu adoptieren. Was hätte er sagen sollen? Er hat ja gesagt, er ist nach Braunschweig wieder geschickt worden in eine Eliteschule der Hitlerjugend und war 3 Jahre lang strammer Hitlerjunge Josef. Jetzt schreibt er in seinem Buch, und nach 1945 wollte der Josef nicht mehr von mir weichen. Das heißt, Josef war keine Rolle, die man gespielt hat, sondern er wurde Josef der Hitlerjunge. Untertags war er Josef der Hitlerjunge, der herummarschiert ist, Heil Hitler geschrien hat. In der Nacht war er der Salomon, der in seinen Polster geweint hat, damit ihn der Zimmergenosse nicht hört. Und dieser Satz hat mich elektrisiert und dann sind wir besuchen gefahren in Givatayim in Israel und ich habe ihn gefragt, Herr Berell, ist es technisch möglich, dass wir mit dem Josef ein Interview führen und mit dem Salomon extra? Der hat kurz gezögert, dann hat er gelacht und gesagt, ja, das geht. Und ich bin dann 2 Monate später wiedergekommen, habe gesagt, ich möchte aber noch eine zusätzliche Komponente einführen. Und mein künstlerischer Partner, der Shimon Lev, wird einmal mit dem Shlomo, mit dem Salomon, 1 Stunde auf Hebräisch sprechen. Dann haben wir Kaffee getrunken, dann habe ich 1 Stunde mit Josef, Jupp, dem Hitlerjungen, auf Deutsch gesprochen. Eine Woche später haben wir es umgekehrt gemacht. Und jetzt gibt es da einen, den Sally Berell, der im Prinzip beiden Narrativen vollständig angehört. Ein Jude, der den Holocaust mitgemacht hat, der seine ganze Familie verloren hat, der im Prinzip die gesamten Geschichten, wie ich sie von meinen Großtanten, Großmüttern mitgekriegt habe, der selber sogar noch vorn mit dabei war. Und das ist das Verrückte. Er verkörpert sozusagen genau unser Spannungsfeld. Thank you. religiös in Gemengefeldern von Ideologien, Einflüssen, emotionalen Knoten, Religion, was auch immer. Diese Gemische, die wir alle nicht kennen, die uns dann alle konstituieren, brauche ich nicht einmal irgendwo weit weg. Wenn ich sage, meine Lebensgefährtin stammt aus einer Arbeiterfamilie, habe ich aus einer bürgerlichen. Wenn man sich das genau anschaut, also wie viele Dinge da einfach anders konnotiert sind. Wir machen das immer ganz aktiv, dass wir das auch immer wieder benennen. Oder jeder weiß ja, dass man anders redet mit dem Arbeitskollegen, als man mit dem eigenen Kind spricht. Also man spricht auch mehrere Sprachen. Man ist permanent von unterschiedlicher Agenda umgeben. Weil der eine will was anderes von mir als der andere. So gesehen ist das jetzt nicht so was wahnsinnig Aufregendes. Die Frage ist nur das Einfordern der Objektivität. Und da wird es dann hochkompliziert. Da lande ich dann, wenn ich es falsch mache, in einer Art esoterischen Weltengatsch, wo dann alles nur mehr Fake News sind oder wo ich im Prinzip nur mehr existiere, wenn ich mich davon überzeuge, indem ich alle 3 Stunden ein Selfie mache, damit ich auch nachschaue, ob ich eh noch da bin. Also weil sich die Identitäten auch auflösen. Ich glaube, dass das auch durchaus was ist, was die Leute unter der Haut spüren, dass da momentan alles im Rinnen ist. Das schreibt der Ulrich Beck in der Metamorphose der Welt. Er sagt, jeder weiß, dass die Raupe sich zu einem Schmetterling entwickelt. Die Frage ist nur, weiß es die Raupe selbst? Und er behauptet, dass also diese ganzen neonationalistischen, aber auch diese fundamentalistischen Strömungen eigentlich im Prinzip sozusagen das Aufbegehren der Raupe ist, die glaubt, ihre Welt geht unter, dabei ist es eigentlich nur das Weltbild, das untergeht, aber die Welt geht nicht unter. Sie wird nur anders. Das, wofür ich plädiere, ist, dass man da einfach Strategien entwickelt in dieser relativen und Relationalität. Wir existieren in Bezug aufeinander, wir nehmen uns ja nur wahr, in Bezug aufeinander, dass man da anfängt, Methoden zu entwickeln, sich selbst neu zu konstituieren. Und das ist Teil meiner Arbeit, da an solchen Methoden zu stricken, zu bauen, da auch auszutesten. Also wie funktioniert das mit Sprachen, mit Identität? Ich habe zum Beispiel auch so ein ähnliches synoptisches Projekt gemacht mit meinem Vater und seinen 3 Brüdern, wo ich gesagt habe, also bitte erzählt einmal denselben Moment. Und was passiert da? Warum nenne ich das synoptisch? Wir kennen die Synoptiker, den Markus, Matthäus und Lukas, wo schon vor 1000 Jahren man draufgekommen ist, die erzählen alle die Geschichte von dem Jesus aus Nazareth. Und dann ist man draufgekommen, ja, aber auch die erzählen diese Geschichte unterschiedlich. Und seit 1500 Jahren druckt man diese Stories nebeneinander ab und vergleicht sie. Das ist eine eigene Wissenschaft in der Theologie. Und genau diese Methode versuche ich anzuwenden und umzulegen in Bezug auf die Frage meiner Identität. Mich interessiert ja primär meine Identität, aber in Zusammenarbeit mit anderen, wo ich glaube, dass anhand des Ausprobierens dieser Methode wir miteinander was rausfinden können.